Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 23. September.
Zeiten wie diese zeigen uns, was für ein Land wir sind, wie viel Kraft wir haben, wie wir zusammenhalten, wie wir gemeinsam anpacken. Wir stehen vor der größten Bewährungsprobe seit der Wiedervereinigung.
Gesundheitsminister Jens Spahn hat derzeit einen guten Lauf. Der Zeitgeist spielt dem 40-Jährigen erkennbar in die Hände. Er repräsentiert plötzlich das, was die Union ja so händeringend sucht. Jemanden, der das Konservative mit dem Modernen verbindet.
Wenn zwei Männer heiraten, ist das nicht das Ende der Familie, wie einige sagen. Und ich werbe ja immer sehr dafür, weil ich sage, das sind konservative Werte, christlich-demokratisch-bürgerliche Werte, die gelebt werden in solchen Partnerschaften. Verbindlichkeit, Treue, ein Leben lang, nicht einfach nur zusammenziehen, sondern vor dem Staat versprechen, wir sind zuerst füreinander da.
Als Gesundheitsminister macht Jens Spahn derzeit jedenfalls einen guten Job. Er ist besorgt, aber eben nicht apokalyptisch gestimmt.
Die Wahrheit ist ja, am Ende kriegen wir doch nicht mit Zwangsmaßnahmen das hin, was nötig ist. Wir können es ja nicht erzwingen, sondern die Bürger müssen auf sich und auf andere achten wollen. Auf Dauer geht es nur, wenn die Bürger mitmachen wollen.
Im innerparteilichen Wahlkampf lässt er sich vor keinen Karren spannen. Er bleibt lässig, er bleibt cool. Auch als Friedrich Merz ihn mit seiner Äußerung zu Homosexualität und Pädophilie provoziert.
Naja, wenn die erste Assoziation bei Homosexualität, Gesetzesfragen oder Pädophilie ist, dann müssen Sie eher Fragen an Friedrich Merz richten, würde ich sagen.
Dabei kommt Jens Spahn politisch eigentlich woanders her. Als CDUler gab er noch vor rund 2 Jahren den konservativen Cowboy, der in der Flüchtlingspolitik und auch in der Sozialpolitik für Härte stand.
Aber die Frage ist eine andere. Müssten diese Menschen hungern, wenn es die nicht gäbe? Und ich fände es nicht gut, wenn Sie oder ich oder jemand anders den Eindruck erweckte, im deutschen Sozialsystem müsste man ohne Tafeln hungern.
Im Fernsehen wurden regelrechte Spottgesänge auf ihn gedichtet und, schlimmer noch, im öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramm auch gesendet.
Ich bin eiskalt und arrogant und bei Flüchtlingen intolerant. Ich bin Spahn. Muselmann, kommt mich an. Hitz, hitz.
Dann ist das für manche ja schon Populismus, für mich ist das was Normales.
Wir lernen, Imagewandel kann nicht nur der Markus Söder aus Bayern, sondern auch der Jens Spahn aus Nordrhein-Westfalen. Er hat umgeschaltet von hart auf hip und so wird man eben vom unsympathischen Ehrgeizling zum weithin respektierten Hoffnungsträger. Unsere Themen heute. Dieter Nuhr spricht jetzt gleich über Kabarett, Kontroverse und die unschöne Angewohnheit der Cancel Culture.
Shitstorm an sich ist ja eigentlich sozusagen die humane Schwester des Pogroms. Ja.
Außerdem aus New York berichtet unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski. Und zwar berichtet sie über ein Comeback auf dem Parkett. Das Comeback der Nervosität nämlich. Wir erklären, warum die Namen Greta und Alexa zumindest für deutsche Eltern nicht mehr so richtig in Frage kommen. Und Sie hören, wie ein einfacher Fan den großen Bruce Springsteen beglückte. Dieter Nuhr ist 2 Kabarettisten in einem. Er ist einer der erfolgreichsten und zugleich einer der umstrittensten seines Gewerbes. Groß war die Empörung, als er im vergangenen Jahr über Greta Thunberg sich lustig machte, die alle CO2-Emissionen auf 0 setzen möchte.
Ich bin gespannt, was Greta macht, wenn es kalt wird. Heizen kann es ja wohl nicht sein.
Seitdem bekommt er in regelmäßigen Abständen im Internet einen auf die Mütze von vielen Leuten, die sich an ihm reiben. Auf der Pioneer One hat er sich jetzt mit unserem Chefredakteur Michael Bröker getroffen und die beiden haben gesprochen. Und wie zu erwarten, gab es Klartext.
Herzlich willkommen, Dieter Nuhr.
Hallo.
Herr Nuhr, wenn man sich so im Netz umschaut manchmal und dann sagt, ja, wir haben Dieter Nuhr eingeladen, da hat man schließlich fast den Shitstorm schon eingekauft, ne?
ist normal. Ich glaube, ich bin der lebende Shitstorm. Ich bin eine Projektionsfläche für viele Leute und das bringt das dann mit sich. Irgendwie, wenn man in die Medien geht, will man ja auch, dass das gehört wird, was man sagt. Aber ich hatte eigentlich nicht vor, dass alles, was ich sage, zum Streitpunkt wird. Und das ist im Moment so. Und ich nehme das kopfschüttelnd hin.
Sie wissen ja, in Interviews mit Ihnen kommt immer ein Zitat, was ja immer gebraucht wird von Kurt Tucholsky. Ich bring's heute nicht.
Das ist schön, ja.
Damit wäre ich wahrscheinlich der Erste. Aber ich bringe ein anderes.
Der Interviewer darf alles.
Ich darf auch schon lange nicht mehr alles. Wir leben ja hier in besonderen Zeiten. Aber ich habe ein anderes gefunden, was ich interessant finde, nämlich von Herrn Wolfgang Reuß, auch ein Satiriker, der gesagt hat, die Satire darf alles, nur nicht die Schnauze halten. Haben Sie mal in den letzten Monaten darüber nachgedacht, sich ein halbes Jahr lang zurückzuziehen und Sabbatical irgendwo im Ausland zu machen?
Das hätte ich dann schon empfunden als ein Schwanz einziehen. Also deswegen habe ich mir das jetzt nicht überlegt. Aber ich habe mir natürlich schon auch Gedanken gemacht über Sinn und Zweck dessen, was ich tue. Und in dem Moment, wo alles nur noch in so einen Kindergartenstreit endet, hat es ja keinen Sinn mehr. Und darüber habe ich dann so, spätestens als diese Sache mit Greta so einen Anlauf nahm und das, was ich gesagt habe, so verballhornt wurde, spätestens da war es eigentlich so, dass ich gezweifelt habe an der Kraft des Wortes. Ja, dass man, wenn man auf einer Bühne steht und etwas sagt, dass die Leute wirklich das hören, was man gesagt hat. Das ist ja schon mal ein Riesenproblem heute. Im Shitstorm kommen ja oft dann nur so Halbsätze an, die werden rausgerissen und in neue Zusammenhänge gesetzt. Und dann hat es keinen Sinn mehr, eine öffentliche Auseinandersetzung. Aber ich habe auch gelernt, dass über diese ganze Auseinandersetzung mit dem Shitstorm, dass ich nicht allein bin. Also, dass ich schon glaube, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die Interesse an inhaltlicher Auseinandersetzung haben, die auch ein Interesse daran haben, Dinge in Frage zu stellen. Und ich habe eine unglaublich breite Unterstützung erfahren in all diesen Shitstorms. Und das hat mich, ehrlich gesagt, dann auch motiviert. Mich motiviert aber auch der Hass der anderen. Also, dem nicht nachzugeben, ist mir auch ein inneres Bedürfnis.
Sehen Sie sich als Opfer der Cancel Culture?
Ich sehe mich überhaupt nicht als Opfer. Aber Cancel Culture wird natürlich versucht. Ja klar, an jeder Ecke. Viele Leute diskutieren darüber, ob es Cancel Culture gibt oder nicht. Und das ist für mich sowas. Natürlich gibt es das. Das ist wie wenn mir jemand erzählt, Schwerkraft gibt es nicht. Wenn man Lisa Eckhardt das Etikett Antisemitismus anheftet, will man sie natürlich nicht als Person physisch töten, aber als öffentliche Person wird versucht, diese öffentliche Person abzutöten. Und das ist Cancel Culture, so funktioniert das. Bei mir natürlich auch. Klimaleugner war ich, Corona-Leugner war ich. Ich war natürlich auch Volksverräter, war ich natürlich auch schon. Ich war schon Nazi dieses Jahr, ich war linker Hetzer. Homophob, schwule Sau.
Wie geht das zusammen?
Das darf man doch mich nicht fragen. Ich habe doch mit den Etiketten, die mir angehängt werden, gar nichts zu tun. Das ist ja völlig willkürlich. Und kommt natürlich durch die sozialen Medien. Die haben dazu geführt, dass nicht mehr Argumente ausgetauscht werden, sondern Etiketten angeheftet werden. Das ist der normale Umgangston. Und dann hat inhaltliche Auseinandersetzung eben nur noch bedingt Zweck. Die Leisen ziehen sich dann zurück und die Lauten bleiben übrig.
So. Welche Verantwortung hat dann ein Kabarettist auf der Bühne, um dann doch mal zu Tucholsky zu kommen, der auch gesagt hat, Satire hat ja auch eine Untergrenze. Wenn es diese aufgeregte Gesellschaft gibt, kann ja sein, dass Sie dann sagen, okay, die Grenzen, die für mich vielleicht früher galten, muss ich selber jetzt verschieben?
Ich verschiebe meine Grenzen ständig. Also bei dem, was ich denke, was sagbar ist.
Ja. Nennen Sie mal ein Beispiel. Gibt es Gruppen, über die Sie keine Witze machen, aber für die Sie vor 6 Jahren noch den Kleinkunstpreis gewonnen haben?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass ich schon immer, glaube ich, mit dem, was ich gesagt habe, ganz natürlich in so Bereichen drin bleibe. Ich bin ein ganz bürgerlicher Mensch eigentlich. Ich glaube, dass ich politisch eigentlich nicht, ich habe keine Beziehung zu irgendwelchen politischen Rändern. Ich glaube eher, da geht es um Umgangstöne. Also es läuft darauf hinaus, dass ich anfange, meine Texte mit Fußnoten zu schreiben, damit ich belegen kann, wenn wieder sich jemand aufregt. Es geht darum, dass ich, um falsche Etikettierung zu vermeiden, schon beim Schreiben darüber nachdenke, ob ich jetzt auch was sagen muss zur Gegenseite oder so. Das heißt, man hat schon in sich so eine leichte Kastration dieses Anarchischen, wo Humor ja auch immer hin will. Also Humor ist ja auch was Anarchisches. Und da spüre ich schon so einen leichten Drang, mich selbst zu kastrieren sozusagen, weil ich sage, ich will jetzt nicht fehlverstanden werden wieder, oder ich will es den Leuten nicht so einfach machen, mich wieder fehlverstehen zu können, und dann fange ich schon wieder an vorzubauen. Ja.
Die Frage ist ja schon, man traut sich ja gar nicht zu fragen, wie schmerzhaft darf Kabarett sein?
Offensichtlich war es noch nie so schmerzhaft wie heute, sonst würden ja nicht viele Leute aufschreien.
Sie könnten sich natürlich auch viel leichter machen und Männer und Frauen thematisieren, Politiker, Fußball, so Themen.
Ja. Ne? Könnte ich.
So.
Ja, interessiert mich aber nicht. Also mir macht es ja schon Spaß auch.
Wobei Herrenwitze könnten Sie auch nicht mehr machen, so Altherrenwitze.
Ich bin ein alter weißer Mann, da kann ich keine Herrenwitze mehr machen. Aber das wird mir dann auch keinen Spaß machen. Also mich interessiert es ja schon, mich mit den Dingen auseinanderzusetzen, das Absurde aus einer Situation herauszukratzen. Das ist ja mein Humor. Ich versuche nicht, Shitstorm-Vermeidung jetzt zu betreiben. Da kann ich gleich aufhören.
Nee, das befürchten wir bei Ihnen auch nicht, Herr Nuhr. Wer Fragen an Dieter Nuhr hat, jetzt melden. Die Kollegin ist mit dem Mikrofon unterwegs. Hier vorne zum Beispiel sehe ich gerade.
Wir haben vorhin über Shitstorms gesprochen. Greta Thunberg, Stichwort. Mich würde mal interessieren, wie schützen Sie sich vor den Shitstorms? Und vielleicht sind es ja nicht nur Shitstorms, sondern auch andere Angriffe, die Sie sonst in Ihrem Leben erfahren. Das würde mich mal interessieren.
Naja, ich schütze mich da gar nicht vor. Ich antworte sachlich halt eben. Ich mache da meistens Statements bei Facebook. Und wenn das dann eben 2 Millionen Leute lesen, dann habe ich was erreicht. Dann konnte ich meinen Standpunkt vielen, die daran teilnehmen, ja näher bringen. Also dann ist auch meistens schon sowas wie eine Kehrtwende erreicht in der öffentlichen Wahrnehmung. Ansonsten ist Shitstorm an sich ist ja eigentlich sozusagen die humane Schwester des Pogroms, ja. Das sind dieselben Leute, die haben vor 150 Jahren mit der Mistgabel und der Fackel vorm Stadttor gestanden und haben versucht, jemanden zu lynchen. Insofern muss man den Shitstorm auch wieder positiv sehen, als dass er das Ganze ja in die digitale Welt verlagert hat. Das heißt, der Typ, der früher noch die Fackel anzünden musste und dann musste er noch da in die Hütte und muss noch die Mistgabel rausholen und dann musste er noch einen Kilometer zu Fuß laufen. Und all das machen die jetzt gar nicht mehr. Die bleiben zu Hause sitzen, kotzen sich aus und sind damit auch fertig. Und das ist eigentlich das Positive am Shitstorm, dass er die Leute zur Bequemlichkeit erzieht. Das heißt, dass viele Leute, die man auch vor dem Haus gar nicht sehen will, jetzt im Haus bleiben.
So habe ich es noch nie gesehen. Die Körperlosigkeit des Shitstorms als echte Chance auch für das Miteinander in diesem Land. Absolut. Nur, das ist wirklich erkenntniserweiternd. Danke. Da hinten.
Ich würde gerne wissen, wer war Ihr kabarettistisches Vorbild? Hatten Sie eins?
Nee, Vorbild hatte ich überhaupt nicht. Ich hatte Leute, die ich gut fand, aber das war für mich immer ein Grund, dann was anderes zu machen, weil ich ja nicht das machen wollte, was schon jemand anders gemacht hat. Also ich war zum Beispiel, als ich anfing, und das ist ja mal locker 40 Jahre her oder 35 Jahre, da war Hans-Dieter Hüsch für mich jemand, den ich einfach toll fand, weil der übrigens auch damals schon sich traute, vom Privaten zu reden und das Private politisch zu machen und den Ideologen zu widersprechen. Und Hüsch war das erste Cancel-Culture-Opfer in Deutschland. Ich weiß gar nicht, das wissen die viele Menschen gar nicht. Er ist ein Jahr lang nicht in Deutschland aufgetreten, weil der Sozialistische Studentenbund jeden Abend Ende der 60er Jahre seine Auftritte blockiert hat. Nach 20 Minuten ist einer auf die Bühne gegangen, hat gesagt, wir müssen jetzt diskutieren, dieser Mann ist kein guter Sozialist. Und dann ist seine Tournee, hat er dann aufgehört, in Deutschland zu spielen, ist in die Schweiz umgezogen, das heißt, er ist geflohen. Und das ist also kein neues Phänomen der Ideologen, dass wir versuchen, Leute mundtot zu machen, die Dinge erzählen, die nicht ganz der ideologischen Linientreue entsprechen. Und am Niederrhein bin ich dann vor 1000 Leuten mit ihm zusammen aufgetreten und danach konnte ich selber vor 600, 700, 800 Leuten auftreten, hatte selber Publikum und das hatte ich Hüsch zu verdanken. Also insofern, wenn jemand in Frage käme, dann wäre er das.
Wir canceln Sie nicht, Herr Nuhr, Sie können gerne wiederkommen.
Ich glaube sowieso, um das wieder ins richtige Lot zu bringen, ich bin ja nicht gecancelt worden und ich habe es gut überlebt. Im Gegenteil, glaube ich, ist jetzt mal, wird immer deutlicher, dass die Masse der Menschen, die diese Form der Kultur des Mundtotsmachens nicht mittragen, dass die sich jetzt immer deutlicher äußert. Und ich glaube, dass es die breite Mehrheit ist bei uns im Land.
Vielen Dank.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Das politische Berlin schaut heute Morgen nach Brüssel. Denn die dort beheimatete EU-Kommission möchte ein Papier zur europäischen Migrationsstrategie vorlegen. Das klingt vielversprechend und bei mir ist jetzt Gordon Ripinski, der stellvertretende Chefredakteur von thepioneer.de. Und Gordon, du hast schon mal einen Blick in dieses Papier werfen können, richtig?
Ja, guten Morgen, Gabor. Grüße dich. Genau. Und wer den großen Wurf in der Frage europäischer Flüchtlingspolitik erwartet hat, der wird enttäuscht sein. Aber trotzdem ist einiges erreicht worden. Zum Beispiel will man sich darauf einigen, dass man bei besonders schwierigen Situationen, zum Beispiel wenn ein Bürgerkrieg irgendwo ausbricht oder es eine richtige Flüchtlingswelle gibt, dass es dann auch schärfere Verpflichtungen gibt, an die sich auch wirklich alle europäischen Länder halten müssen.
Also das heißt, Gordon, tatsächlich Ungarn, Polen und auch die baltischen Staaten sind jetzt, wenn es beim nächsten Mal um die Flüchtlingsverteilung geht, mit im Boot?
Wenn jetzt jemand glaubt, dass das eine Lösung ist, in dem jedes Land angemessen der Bevölkerungszahl Flüchtlinge aufnimmt, nein, so wird es nicht kommen. Aber es wird so sein, dass jeder Verpflichtungen übernimmt. Und es gibt ja auch andere Aufgaben, als dass man Flüchtlinge aufnimmt. Zum Beispiel kann es um Außengrenzenschutz in Europa gehen oder um eine gesammelte Organisation von Rückführungen. Und diese Aufgaben, die kann man bündeln, in Europa verteilen und jeder verpflichtet sich dann dazu, etwas zu übernehmen.
Und dieses Papier, das dann heute vorgelegt wird, ist das dann der europäische Migrations- und Flüchtlingspakt, auf den wir so lange warten?
Es ist immerhin mal ein erster Schritt dahin. Alle Länder verpflichten sich darauf, etwas zu tun. Alle Länder bekennen sich zum Grundrecht auf Asyl. Und es ist immerhin mal so eine Art Minimalkonsens in Europa. Und selbst das schien ja zuletzt außer Reichweite.
Und dann, Gordon, habe ich ja gesehen, dass du und dein Team als Besucher auf der Pioneer One den Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, zu Gast hattet. Hat der was Spannendes erzählt?
Ja, genau, Gabor. Das war ganz spannend, weil es natürlich genau um diese Debatte ging, die Friedrich Merz losgetreten hat. Nämlich, ob wir uns eigentlich in der Kurzarbeit ans Nichtarbeiten gewöhnen. Und Detlef Scheele hat ganz klare Worte gefunden darauf.
Der Mensch ist ein wahrer Philosoph. Komisches Zeug, was er da redet. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn man von 60% und 67% und sei es aufgestockt leben muss, dass man sofort wieder arbeiten würde, wenn man wieder 100% Lohn verdienen kann. Denn es gibt doch Menschen, die haben gar nicht damit gerechnet, dass sie Lohneinbußen haben. Wenn ein Ehepaar gemeinsam in Kurzarbeit ist und gerade eine Wohnung gekauft hat, dann kommen die in Probleme. Das kann sich ein Herr Merz nur nicht vorstellen, weil er die Lebensrealität der Menschen nicht kennt.
Das ganze Interview gibt es auf thepioneer.de und viel mehr News aus der Hauptstadt in unserem Newsletter.
Vielen Dank, Gordon.
Danke dir, Gabor.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Die Nervosität ist zurück an der Börse. Der Wochenbeginn war nun wirklich nicht gut für die Anleger, die Kurse purzelten. Aber warum die Börse gerade jetzt wieder diesen starken Schwankungen ausgesetzt ist, das genau bespreche ich jetzt mit Sophie Schimanski, unserer Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Sophie, es sind gleich mehrere Dinge, die die Börsianer da nervös machen, richtig?
Ja, leider sind es eben gleich mehrere Dinge. Es ist natürlich eigentlich wenig überraschend, dass die Börsianer jetzt nervös sind. Ich denke eher, dass die letzten Monate und diese Erholung, die wir gesehen haben an den Aktienmärkten, dass die eher überraschend war oder vielleicht sogar fehlplatziert. Jetzt sind wir eben wieder bei der Realität angelangt sozusagen. Die Aktien erleiden gerade, also womöglich, den ersten monatlichen Rückgang seit März, also je nachdem, wie der Monat eben endet. Aber mit diesen Schwankungen von mehreren Prozent teilweise pro Handelstag sieht man einfach, da ist nichts nied- und nagelfest. Die Investoren, die evaluieren jeden Tag quasi neu, müssen sie eben auch. Die Covid-Zahlen werden ja gerade hier schlechter in den USA, nicht besser. Und ein weiterer Grund ist, dass sich auch die Demokraten und Republikaner ja in den Haaren haben. Nicht nur wegen Konjunkturpaketen, als wäre das nicht genug, sondern jetzt eben auch wegen der Nachfolge von RBG, also Ruth Bader Ginsburg, im Supreme Court. Boris Johnson hat die Lage auch nicht besser gemacht mit der besorgniserregenden Meldung, dass er eben die Corona-Schutzmaßnahmen wieder verschärfen wird in UK. Also du siehst, Gabor, es ist wirklich vieles im Argen und vieles ungewiss. Und ich finde es nicht überraschend, dass jetzt die Märkte eben das widerspiegeln zur Abwechslung mal.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass die Kommerzialisierung einige sehr schöne Vornamen für die Eltern unmöglich gemacht hat. Das beste Beispiel hierfür ist die Sprachassistentin von Amazon, Alexa. Sie wissen schon, das ist die, die einem zum Beispiel auf Zuruf die ödesten Witze erzählt.
Warum hat der Buchhalter seinen Job gekündigt? Es hat sich für ihn nicht gerechnet.
Der Vorname Alexa war früher so beliebt. Aber ab 2016 ungefähr, praktisch parallel zum Verbreitungsgrad, zum steigenden Verbreitungsgrad des intelligenten Lautsprechers von Amazon, nahm diese Vorliebe der Eltern für den Vornamen Alexa rapide ab. Im Ranking der beliebtesten Mädchennamen 2019 rangiert er nur noch auf Platz 1064.
Gabor, das ist gar nicht witzig.
Aber was kann ich dafür? Genauso verhält es sich übrigens mit dem Vornamen Greta. Der befand sich auf der Namensliste der letzten Jahre konstant unter den Top 30. Und man dachte, die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg gibt dem Namen jetzt nochmal so richtig einen Push. Aber das Gegenteil ist der Fall. Erste Stichproben für das Jahr 2020 lassen vermuten, nein, sie legen sogar nahe, dass Greta auf Platz 100 abstürzen wird.
How dare you?
Aber die Botschaft ist dennoch eine großartige. Eltern wollen ihren Kindern mittlerweile keinen Stempel mehr aufdrücken. Man hat die Lehren aus Kevin allein zu Hause gezogen. Mehr Alleinstellungsmerkmal, weniger Masse. Es lebe die Vielfalt.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ein kleiner Fan den Superstar Bruce Springsteen derart beglücken konnte. Normalerweise schenken ja die Fans ihren Stars Blumen, selbstgemalte Bilder und werfen im schlimmsten Fall auch mal eine Tomate auf die Bühne. Bei Bruce Springsteen war das anders. Nach einem Konzert in New York drückte ihm ein Fan aus Italien am Bühneneingang eine Gitarre in die Hand. Bruce Springsteen bekam im Getümmel nur ein erstauntes Dankeschön über die Lippen und nahm die Gitarre mit nach Hause. Und dort entstand, und zwar zunächst auf genau dieser Gitarre, das Album Letter to You, das im Oktober erscheinen wird. Der Boss verneigte sich jetzt in einem Interview mit dem Rolling Stone vor dem anonymen Fan. Kleiner Mann, ganz groß. Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Up a paper from my old man. Sit on his lap, that big old Buick, steer as we drove through town. Tassel my hair, say something, good look around. This is your hometown. This is your is your own time. In 65, tension was running high at my school. There was a lot of fights between the black and white. There was nothing you could do. Two cars at a light on a Saturday night. Shotgun blast, troubled times they come in my hometown, in my hometown, in my hometown, in my hometown. I'm Main Street. Vacant store. Seems like there ain't nobody. to come down here no more. They're closing down the textile mill across the railroad tracks. Foreman says these jobs are going, boys, and they ain't coming back to your hometown. Last night me and Kay, we laid in bed talking about getting out, packing up our bags, maybe heading south. 35, we got a boy of our own now. Last night I sat him up behind the wheel, said, son, your hometown.